Café Magazin.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ja, hallo zusammen. Ihr seid hier wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr auf ABS Magazin. Hier auf Radio X 91.8 MHz und natürlich auf Kabel 99.85 MHz. Und für alle da draußen, ihr wisst, wir sind wieder bei DAB Plus, also für diejenigen, die DAB Plus also in ihren Fahrzeugen oder auch vielleicht sogar zu Hause haben, können auch da das Radio X hören. Ihr hört gleich den Beitrag vom Freien Radionetz und zwar was tun gegen Rechtsruck, UKIP, FPÖ, AfD und natürlich Front National. Also es gibt Gäste in diesem Interview und die sprechen über Einwanderung in Europa und Veränderung der gesellschaftlichen Diskurse. Also wo hat Rechtsruck bereits konkrete Auswirkungen? Und wer ist davon betroffen? Die Gäste sind Angelika Wahl, eine langjährige Mitglied von Pro Asyl und zurzeit bei Asyl Worms und im Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz selbst noch aktiv. Dazu noch der Gast Gerhard Fontagnier, er ist Stadtrat und Vorsitzender von Mannheim sagt ja, der sich seit wenigen Jahren gegen Rechtspopulismus engagiert. Und der dritte Gast, den Sie da haben, ist Andreas, der als undogmatischer Linker seit langem in Mannheim antifaschistisch organisiert ist. Ihr hört schon, es ist aus Mannheim der Bericht, der ist ganz aktuell vom 16. Januar 2017. Nach dem Interview gibt es auch noch Studiogäste hier bei mir. Ich freue mich sehr, Sie gleich begrüßen zu dürfen, aber vorab wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Interview zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Iltis in Bermudas, der monatlichen Polit-Talk-Runde, veranstaltet von der interventionistischen Linken Rhein-Neckar. Heute mit dem Thema, was tun gegen Rechtsruck? Rechtspopulistinnen sind in vielen europäischen Ländern auf dem Vormarsch. Sie sehen sich als neue Vertreter der Arbeiterinnen, sind gegen das Establishment, Einwanderung und Europa und verändern die gesellschaftliche Diskurse. Wo hat dieser Rechtsruck bereits konkrete Auswirkungen und wer ist davon betroffen? Und wo können wir uns dem entgegenstellen? Darüber möchten wir heute mit unseren Gästen diskutieren. Andreas ist ein undogmatischer Linker und seit langem in Mannheim antifaschistisch organisiert.
Hallo.
Gerhard Fontagnier ist in Mannheim Stadtrat und unter anderem ein Vorsitzender von Mannheim sagt ja. Er ist seit vielen Jahren gegen Rechts- und Rechtspopulismus aktiv.
Ja, guten Abend in die Runde.
Dazu kommt auch noch Angelika Wahl, langjähriges Mitglied von Pro Asyl und zurzeit bei Asyl Worms und im Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz aktiv.
Schönen guten Abend.
Zurück bei Iltis in Bermudas. Ihr hört uns in Mannheim unter 89,6 MHz und in Heidelberg unter 105,4 MHz. Angelika, gibt es einen Rechtsruck und wer sind die Akteure?
Also wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt im vergangenen Jahr, dann kann man sehr eindeutig erkennen, dass in Deutschland, aber auch europaweit, mittlerweile auch in den USA, der Rechtsruck Gestalt angenommen hat. Es war in den früheren Zeiten, waren es Neonazis, diverser Gruppierungen, die sind zwar immer noch zu spüren, aber mittlerweile hat auch die AfD doch enorm zugelegt und ist aus meiner Sicht mit die größte Gefahr.
Ich würde jetzt direkt mal kurz anschließen und ein Stück weit widersprechen. Also ich spreche jetzt auch in erster Linie natürlich über die Situation in Deutschland, welche sich von der Situation wie beispielsweise in Ungarn oder der Ukraine, um jetzt ein paar Länder mit einer starken rechten Bewegung zu nennen, klar unterscheidet meiner Meinung nach. Und zwar gibt es in Deutschland keinen Rechtsruck in dem Sinne, dass jetzt in absoluten Zahlen mehr Menschen für rechte Themen begeistert sind. Wenn man sich zum Beispiel mal die Mitte-Studien ansieht, so ist die Zahl der Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild im Zeitraum von 2002 bis 2016 tatsächlich eher rückläufig. Es gab außerdem in der Vergangenheit bereits schon rechte Parteien, die Wahlerfolge erzielt haben. Gerade in Baden-Württemberg, um lokal zu bleiben, sind das die Republikaner, die 92 und 96 mit 10%, also circa 10% gleich zweimal in den baden-württembergischen Landtag eingezogen sind. Und ich würde das Problem eher darin sehen, dass mit der AfD eine Organisation aufgetaucht ist, die es schafft, die Menschen eben mit rechten Ideen, die es ohnehin schon immer gab, zu mobilisieren und zu organisieren. Und die schaffen es eben auch, ihre Themen ganz geschickt zu platzieren und sowohl in Parlamenten als auch auf der Straße und vor allem auch im Internet Druck aufzubauen. Das ist halt anders als bei den Republikanern, die jetzt nach 2 Legislaturperioden in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind, habe ich die Befürchtung, dass die AfD es eben schafft, sich dauerhaft zu etablieren und da eher zu einem Problem wird.
Wo kann man denn zum Beispiel in Mannheim den Rechtsruck erkennen und bemerkt ihr in eurem Umfeld einen Rechtsruck?
Oh ja, kann ich gleich was dazu sagen, ich würde gerne dem Andreas vielleicht noch antworten, denn 92 war auch ein Rechtsruck. Es ist einfach eine Frage des Wortgebrauches eigentlich. Was passiert in der Gesellschaft? Rechte kriegen mehr Stimmen, Rechtspopulisten kriegen mehr Stimmen, es werden Rechte zurückgedreht, demokratische Rechte werden angegriffen etc. pp. Und dann haben wir einen Rechtsruck, der war damals auch, das habe ich live miterlebt. Und da hat man ein ähnliches Gefühl gehabt wie auch jetzt. Und ich glaube nicht, dass die AfD viel länger lebt als 2 Wahlperioden im Landtag Baden-Württemberg, weil sie sind auch ganz schlecht unterwegs. Ja, das sind genauso schlecht unterwegs wie die Republikaner damals. Sie sind unfähig, parlamentarische Arbeit zu machen. Sie versuchen nur, den parlamentarischen Betrieb zu stören, auf die unflätigste, unmöglichste Art, mit Störrufen und furchtbaren Anträgen und Ausschüssen, die sie in Untersuchungskommissionen, die sie ins Leben rufen wollen und etc. pp. Deswegen würde ich vermuten, dass das im besten Falle auch 2 Wahlperioden geht, denn diejenigen, die solche Parteien wählen, die Rechtspopulisten wählen, die wollen auch irgendwann Kasse machen. Das heißt, sie wählen, weil sie sich etwas erwarten von der AfD. Und wenn die AfD das nicht einlösen kann, dann wird es auch stiller werden. Deswegen bläst ja die AfD jetzt bundesweit dieses Jahr zur großen Entscheidung. Ja, also hier, man will sozusagen das richtig kippen mit ganz viel Stimmen und will sozusagen die Macht auch haben. Das haben die ja auch schon ganz laut und deutlich gesagt. Bundestagswahl 2017. Da wird jetzt dieses Jahr ganz, ganz viel passieren. Deswegen ist es wichtig, dass die demokratischen Kräfte auch die Reihen schließen und gucken, dass sie da geschlossen dagegen agieren. Wie man das in Mannheim spürt, wir haben ja in Mannheim die AfD in den Gemeinderat bekommen. Die sind dann mit dem Lucke zusammen ausgetreten und haben die Alpha gebildet. Einer ist komplett raus, ist in keiner Partei mehr. Gut, was die da von sich geben im Gemeinderat, ist jetzt kein großer Unterschied zur AfD. Sie stellen sogar Anfragen, die sich kaprizieren auf die AfD und auf Aktionen, die auch in Mannheim waren. Die fragen nach, warum es erlaubt wurde, dass wir vom Schützenhaus in Feudenheim demonstrieren etc. PP macht sozusagen die Alpha für die AfD Anfragen. Wir haben auch einen NPDler im Mannheimer Gemeinderat, der ist praktisch bedeutungslos. Wir haben auch geschraubt und das ist das, was ich meine, was natürlich auch so parlamentarische Arbeit dann schwierig macht, weil man muss sich irgendwie auf diese Rechten und auf die Rechtspopulisten einstellen und das sind dann meistens auch Einschränkungen, die andere spüren und das sind Momente, die ganz schwierig sind, sachbezogene Arbeit zu machen, weil wir wollen ja auch gucken, dass wir irgendwie vorwärts kommen in so einer Stadt wie Mannheim. Ja.
Ich denke, dass die AfD keine Alltagspflege sein wird. Denn sie hat eine Frage aufgegriffen, die sehr viele bewegt, nämlich die sogenannte Flüchtlingsfrage. Die wird auch in 10 Jahren nicht ad acta gelegt, sondern das ist ein globales Problem, was uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird. Die AfD hat sich draufgesetzt und die hat es gut verstanden, dass auch Parteien wie die CDU und die CSU, aber auch Teile der SPD und ich muss es leider sagen, auch einige Grüne ebenfalls in einer Art und Weise die Flüchtlingsproblematik angepackt haben, die Rechtspopulisten oder sogar rechtsradikalen Neonazis einen Vorschub leistet. Deshalb nochmal, also ich denke, die AfD wird nicht in 8 Jahren zu Grabe getragen, sondern sie wird sich unter Umständen stabilisieren.
Naja, also ich finde tatsächlich, bei der AfD für mich so ein Novum darstellt, ist, dass die AfD jetzt anders als zum Beispiel SPD, CDU oder Grüne ihre Arbeit nicht tatsächlich nur auf Parlamentarismus beschränkt und nicht nur in Parlamenten aktiv ist, sondern auch ganz klar auf der Straße, was man in Thüringen und Pegida, was ich auch in so ein AfD-Umfeld zählen würde, ganz markant sieht und tatsächlich halt auch in diesem oftmals unterschätzten sozialen Raum Internet einfach total viel Druck aufbauen kann. Ich die eher als eine Art Bewegungspartei verstehen würde und jetzt weniger als eine klassische Partei, wie man es jetzt so kennt. Da glaube ich, zieht eben die AfD ihre Stärke draus und wird das auch dauerhaft irgendwie machen.
Das waren die Grünen auch. Die Grünen waren auch eine Bewegungspartei und ich glaube, ich bin selbst auch ein Beispiel dafür, dass ich nicht nur im Parlament rumsitze, sondern auch ganz klar außerparlamentarische Arbeit mache und versuche, Bewegungen aufzubauen oder Bündnisse zu organisieren. Und da gibt es sicher noch einige mehr, die das auch tun. Das ist ja auch eine ganz wichtige Arbeit, gerade in so einer Situation. Aber wenn man jetzt zurückgeht zu dem Thema Flüchtlinge, natürlich wird das Flüchtlingsthema uns sehr lange beschäftigen und Flüchtlinge wird es auch noch in 50 Jahren geben und es wird auch Situationen geben, was die Klimaflüchtlinge anbelangt. Aber in den 90er Jahren hatten wir auch Flüchtlingsprobleme, keine Probleme mit Flüchtlingen, sondern mit denen, die damit nicht zurechtkamen, dass hier Menschen herkommen. Und das war schon auch eine ähnliche Situation. Es war nicht so eine starke Bewegung, weil die AfD hat sich ja nicht gegründet jetzt in der Situation, als die Flüchtlinge kamen, sondern da ging es um Europa. Und als das Thema nicht mehr heiß war, gingen die Zahlenwerte auch ganz radikal runter, bis nach 3%, wenn ihr euch erinnert. Ja. Und dann haben sie sich auf das neue Thema gesetzt und sie haben sich jetzt auch schon weitere Themen sozusagen reserviert in der Öffentlichkeit. Das nächste Thema ist Islamophobie, Islamismus. Das ist das nächste Thema, was sie aufgreifen werden, wenn das mit dem Flüchtling sozusagen sich etwas abkühlt. Und es wird sich abkühlen, weil man sieht ja, was die Große Koalition in Berlin macht und was insgesamt mit dem Asylrecht auch gemacht wird. Die Grenzen sind dicht gemacht worden. Sie haben wirklich tatsächlich es geschafft, dass immer weniger Flüchtlinge kommen und die Zahlen sind drastisch eingebrochen, was ich bedauere, weil es wäre wichtig, dass Europa Flüchtlinge aufnimmt und entsprechend hier auch aktiv wird. Aber die werden jetzt gerade in diesem Jahr, was die Bundestagswahl anbelangt, werden die gucken, dass alle Schotten dicht sind, um sozusagen kein neues Futter der AfD zu liefern. Und wie sich das in den nächsten Jahren verhält, ist schwer zu sagen. Also was ich so mitkriege, ich glaube nicht, dass die Flüchtlingsströme wieder in den nächsten Jahren vergleichbar werden mit denen, die 2015 zu uns kamen. Ja, also da frage ich mich, haben die dann dieses Thema noch? Okay, sie machen jetzt schon das zweite Thema auf und kochen das. Aber ich denke, es gibt auch eine starke demokratische Bewegung, die da nach meiner Meinung, wie gesagt, die reinschließen muss, um entsprechend dagegen zu agieren. Und da kann man auch Erfolg erzielen.
Ich rechne damit, Gerhard, dass die Flüchtlingsfrage nicht ad acta gelegt wird, sondern dass man da noch weitere Sachen draufsetzt. Also beispielsweise wird man die Flüchtlinge instrumentalisieren, in einem Sicherheitswahn Maßnahmen einzuleiten und durchzusetzen, die nicht nur die Flüchtlinge, sondern die uns alle trifft. Beispiel ist die Ankündigung jetzt von der CDU bzw. von der CSU, was die Videoüberwachung betrifft. Es wird weitere Maßnahmen geben, die eigentlich auch die Grundrechte von allen hier einschränken wird.
Ja, das wird dann sicher so sein, ja. Die Frage war ja nur, ob die AfD da lange drauf reiten kann, mehrere Jahrzehnte oder Jahre über die Wahlperioden hinaus. Und da waren wir beide jetzt einfach unterschiedlicher Meinung. Aber das ist eigentlich im Prinzip auch unbedeutend, weil egal, ob die jetzt zwei Wahlperioden an der Oberfläche sind oder ein Jahrzehnt, wir müssen was tun.
Willkommen zurück bei Iltis in Bermudas, die monatliche Polit-Talk-Veranstaltung der interventionistischen Linken Rhein-Neckar. Heute mit dem Thema, was tun gegen Rechtsruck. Was sind eurer Meinung nach Ursachen für den Rechtsruck und wer ist anfällig für rechtspopulistische Erzählungen, Andreas?
Die Ursachen in Deutschland zumindest mal für das Erstarken der AfD und damit dem einhergehenden Rechtsruck dieser rechten Formierung liegen meines Erachtens nach eigentlich in der Wirtschaftskrise von 2008 und damit einhergehen auch so mit der Neoliberalisierung von der SPD. Zu der Entstehung von der AfD lässt sich ja auch so ein Streit zwischen so zwei Kapitalfraktionen über den Umgang mit Griechenland während der Krise zurückführen. So die eine Fraktion, was ja dann auch von Merkel und Schäuble dann letzten Endes umgesetzt hat, hat so eine Zerschlagung vom griechischen Sozialsystem gefordert und die andere Fraktion einfach den Rausschmiss Griechenlands. Diese andere Fraktion, das waren eben unter anderem so Lucke und eben so rechte CDU-Politiker, auch Gauland, die dann zuerst die Wahlalternative 2013 und dann die AfD gegründet haben. Dann ist relativ zeitgleich dieses Buch von Thilo Sarrazin rausgekommen, dieses Deutschland schafft sich ab, was von einer riesen Medienkampagne getragen wurde, was sowohl in Print- und Online-Medien und Internet-Kommentarspalten gepusht wurde. Und damit wurde letzten Endes so eigentlich Unsagbares sagbar gemacht. Also was so ein offener Rassismus angeht und Abwertung von Unterschichten und so. Damals gab es ja auch schon so den Ruf immer wieder nach so einer Sarrazin-Partei und das hat sich dann letzten Endes mit der Spaltung von der AfD, wo sich dann dieser deutschnationale Flügel letzten Endes durchgesetzt hat, damit ist ja dann letzten Endes diese Sarrazin-Partei für so politisch nicht repräsentierte und rechte ideologieanfällige Bevölkerungsteile geschaffen worden. So, und die Bevölkerungsteile, die sich dann eben nicht mehr repräsentiert gefühlt haben, sind dann eben zur AfD gewechselt und haben dann da rassistische und autoritäre Lösungsmöglichkeiten für ihre Probleme gesucht.
Also ich stimme dir da weitgehend zu. Ich möchte noch eins ergänzen. Ich denke, eine Folge von der Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist, dass sehr viele Menschen zunehmend verarmen, dass eine Spaltung der Gesellschaft vor sich geht, in der sehr viele immer ärmer werden, von Abstiegsängsten bedroht sind, während einige wenige die wirtschaftliche und die politische Macht in der Hand haben. Diejenigen, die sich als Verlierer sehen und tatsächlich auch welche sind, suchen natürlich noch nach Gründen, und werden von den Herrschenden auf ein Feindbild fokussiert, beispielsweise auf die Flüchtlinge, die dann an allem schuld sind. Das ist im Grunde genommen nichts Neues. Das haben wir auch schon im Mittelalter gehabt, unter dem Slogan, die Juden haben die Bonn vergiftet.
Das ist mir zu schwarz-weiß. Tut mir leid. Weil das ist nur ein Teil dessen, was passiert. Ich glaube, selbst in sozialistischen Ländern, die es gab oder die es teilweise immer noch gibt, gibt es potenziellen Rassismus. Und wenn man diesem Rassismus Futter gibt, dann kommt er ans Tageslicht. Und so ist es nach und nach in europäischen Ländern passiert. Und wir hatten eigentlich bisher das Glück, dass wir was gelernt haben aus der Vergangenheit und es daher länger gedauert hat, bis sich das entsprechend massiv so wie jetzt durchgesetzt hat. Das sind alles Meilensteine, die der Andreas auch genannt hat, die dazu geführt haben, dass eben die größte rechtspopulistische Partei groß wurde. Aber in anderen Ländern Europas liegt es ja schon weiter zurück und hat viel mehr Stärke. Wir haben jetzt gerade die Österreichswahl hinter uns, wir haben die Frankreichswahl vor uns. Das sind ja Beispiele, wie entsprechend auch was aufbaut. Wenn man eine Wähleranalyse macht, wer wählt AfD, dann ist es eine bunte Mischung. Dann sind es nicht nur Menschen, die abgehängt sind, was immer dann im Fernsehen auf SWR oder auf ARD berichtet wird, wird die Schönau gezeigt. Die Schönau hat AfD gewählt. Das ist aber auch nicht ganz richtig. Also, auch auf der Schönau gab es 30%, aber auch nur in einzelnen Teilen der Schönau. Die sind genauso gut an anderen Teilen gewählt worden, wo weniger abgehängte Menschen in Anführungszeichen unterwegs sind und wohnen. Die Wähleranalyse für die AfD ergibt, dass sie aus allen Bereichen Stimmen bekommen. Und das sieht man ja auch, wenn man sich die Partei selbst anguckt. Die Leute, die die Partei in der Hand haben, sind keine Abgehängten. Und ich würde da als Ursache eher nennen diesen latenten Rassismus, der leider immer noch in den Köpfen und in den Herzen von vielen Menschen ist und der immer noch nicht abgeschafft ist sozusagen. Und da gibt es richtig viel zu tun, das aus der Welt zu schaffen. Und wenn so eine Demokratie, wie wir sie hier haben, einschläft und wenige sich daran beteiligen, dann hat es zur Folge, dass man das Gefühl hat, es passiert nichts im Lande. Und das hatten wir auch unter Kohl. Man hatte fast das Gefühl, man schläft ein. Wir hatten so in den 60er, 70er Jahren eine irrsinnige Politisierung, die ich noch als Jugendlicher mitgekriegt habe. Und dann ist es deutlich ruhiger geworden. Und jetzt haben wir wieder eine Politisierung, aber die kommt von rechts. Aber auf der linken Seite gibt es kein Gegenstück dazu. Auf der linken Seite gibt es keine Politisierung. Die Bewegungen sind nicht stärker geworden. Im Gegenteil, sie sind kleiner geworden. Auch linke Parteien verlieren Mitglieder und gewinnen keine neue dazu. Und das ist eine klare Aufgabe. Und da kann ich immer nur predigen, holt die Leute da rein. Bei den Grünen, bei der SPD, bei den Linken und was sonst noch unterwegs ist, mit denen man sich zusammentun kann, um entsprechend hier Politik zu machen. Und es kommt dazu, dass viele Politiker auch das Problem haben, dass sie nicht mit dem Herzen reden. Das heißt, die AfD und das, was da an Bewegung produziert wird von Pegida, geht über das Herz und nicht über die Köpfe. Und wir versuchen immer klare Argumente, Sachverhalte den Menschen zu erklären, aber mit dem Herz erreichen wir sie oft nicht. Und das betrifft am ehesten die Menschen, die eben nicht mit dem Kopf agieren, sondern die sich abgehängt fühlen und zu nichts gekommen sind, in Anführungszeichen. Die kann man am ehesten übers Herz erreichen. Wir haben eine Veranstaltung auf der Schönau gemacht, ohne zu verraten, was wir da machen werden. Wir haben einfach ein Schönau-Fest gemacht mit preisgünstigem Bier, preisgünstigen Würstchen und haben Flüchtlinge dazu eingeladen. Und dann waren um 16 Uhr Menschen da an einem Tisch gesessen, die normalerweise nie an einem Tisch sitzen würden. Und es hat funktioniert. Ja. Also die da unterwegs sind und um 16, 17 Uhr schon die Bierflasche in der Hand haben und die Geflüchteten aus der Benjamin Franklin Village, die haben dann auch zusammen getanzt. Und solche Sachen stelle ich mir vor, um auch dafür zu sorgen, dass da Vorbehalte aus der Welt geschaffen werden bei den Leuten. Und noch eine Geschichte, die ich ganz schnell erzählen will. Es gab in Mannheim bei der Oberbürgermeisterwahl, haben einige Studenten sich die Mühe gemacht und vor den Wahllokalen die Leute nach dem Rassismus abgefragt. Das heißt, sie haben Fragen gestellt, aus denen man erkennen konnte, ob jemand rassistisch unterwegs ist oder nicht. Und siehe und staune, dort, wo keine Migranten und keine Flüchtlinge sind, war der Rassismus am größten. Auf der Schönau gibt es keine Flüchtlinge und mittlerweile auch kaum noch Migranten. Und im Jungbusch oder Innenstadt gibt es viele davon und da war der Rassismus am geringsten. Das heißt, das ist sicher ein Feld, in dem man agieren kann.
Ich möchte eins entgegenhalten. Ich denke, dass die Vorstellungen, die Menschen entwickeln, natürlich auch abhängig sind von ihrer eigenen materiellen Existenz. Es ist richtig, dass nicht nur die Abgehängten, die Armen, möglicherweise anfällig sind für Rechtspopulismus, sondern dass auch diejenigen, die von Abstieg bedroht sind, also Mittelschichten, ebenfalls Ängste entwickeln. Wir erleben das beispielsweise in Worms im Westend. Da wohnt eine Bevölkerung, die zur gehobenen Mittelschicht gehört, die sich aber vehement gewehrt haben gegen die Vorstellung, dass dort eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird. Man sieht beide Zielgruppen sind da durchaus anfällig. Ich spüre das auch innerhalb der Gewerkschaften. Ich kenne einige Kollegen aus der IG Metall, die aus Angst um ihre Arbeitsplätze Befürchtungen entwickeln. Flüchtlinge könnten ihnen den Arbeitsplatz wegnehmen. Das Gleiche erlebt man beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt, wo es immer wieder heißt, Flüchtlinge kriegen Wohnungen und wir kriegen keine oder wir müssen so viel bezahlen. Da, denke ich, kommt es darauf an, dass man gemeinsam zusammensteht, so wie ihr das an einem konkreten Beispiel von dem Fest gemacht habt, und überlegt, wo sind unsere gemeinsamen Interessen? Wo sind die Interessen von Flüchtlingen ebenso wie die Interessen von den sogenannten Einheimischen?
Andreas, wer ist denn aus deiner Sicht anfällig für rechtspopulistische Erzählungen?
Naja, also, was ich am Anfang ja schon gesagt hatte, ist, dass eigentlich letzten Endes das Drittel der Bevölkerung, welches eben laut den zitierten Mitte-Studien rechten Narrativen ohnehin offen gegenübersteht. Also die Denkmuster finden sich neben den bereits erwähnten abgehängten Arbeiterinnen, welche eben von der parlamentarischen Politik nicht mehr viel zu erwarten haben, aber eben auch bei Kleinbürgern, die Angst vor so einem sozialen Abstieg haben, aber natürlich auch bei Wirtschaftseliten, die sich in der neoliberalen Politik von der AfD wiederfinden. So, die Motivation für die Teilnahme an so einer rechten Bewegung mag natürlich bei allen Akteuren unterschiedlich sein, aber so das einigende Band ist eben das Bedürfnis nach einer nationalen und autoritären Lösung.
Nun gibt es den nächsten Song, und zwar Zusammenhänge von Suki und Special K. Zurück zu Iltis in Bermudas. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, was tun gegen Rechtsruck. Gerhard, wie können wir mehr Rückhalt für progressive Veränderungen gewinnen? Und wie setzt du dich konkret gegen Rechte in deinem Leben ein?
Ja, jetzt geht's erstmal in umgekehrter Reihenfolge weiter. Erstmal gegen die Rechten aktiv werden und dann für progressive Veränderungen sorgen, weil die Mehrheiten sind ja jetzt auch innerhalb unseres Systems so, dass es schwierig ist, progressive Dinge durchzusetzen. Ich denke, es gibt gute Beispiele aus der Vergangenheit. Wir haben hier in Mannheim ein Beispiel, das Sie alle kennen. Wir haben am 17. Januar 2015 12.000 Menschen auf die Straße bekommen und 170 Organisationen haben das mit unterstützt. Das war so breit wie nie etwas in Mannheim war. Und wir haben damit die Mangida in Mannheim komplett verhindert, die auf Facebook schon aktiv waren und dann aber ihre Aktionen abgeblasen haben. Und in anderen Städten werden sie ja bis heute noch geplagt, dass sie unterwegs sind, auch in unserer Nebenumgebung in Karlsruhe zum Beispiel. Das war, glaube ich, ein Beispiel, wie man es machen kann, dass man eine möglichst große Breite organisiert und Bündnisse auf die Beine stellt. Und wir haben ja in Mannheim ein Bündnis, das nennt sich Mannheim gegen Rechts. Das ist schon sehr, sehr breit. Und wir haben auch noch Mannheim sagt, ja, da bin ich ja mit aktiv, auch im Vorstand, und haben wir ja nach dieser großen Demonstration dann auch gegründet. Und ich glaube, solche breiten Bündnisse und Flächen, auf denen man zusammenarbeiten kann, übergreifend, über die Initiativen, über Gruppen, die es gibt, über Parteien auch zusammen, ist, glaube ich, die richtige Antwort, um den Rechtspopulisten zu zeigen, wo die Grenzen sind und zu zeigen, dass der größere Teil der Gesellschaft in eine andere Richtung unterwegs ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch eben innerhalb dieser Gruppen, die sozusagen links von der Mitte unterwegs sind, die Gemeinsamkeiten rauskitzelt und nicht ständig über die Unterschiede diskutiert und über die letzte Schleife sozusagen. Und das wäre mir ein Anliegen, das in der Zukunft auch noch zu forcieren. Das ist, glaube ich, gerade auch in diesem Jahr wichtig, obwohl natürlich jetzt im Bundestagswahlkampf auch wieder krachen wird und einige, die sagen mal so ganz leicht rechts von der Mitte unterwegs sind, die ihre Gelegenheiten nutzen werden und entsprechende Sprüche loswerden lassen. Aber ich glaube, da kann man auch schon was machen hier in der Region und hier in Mannheim.
Ja, ich gebe dir da vollkommen recht, Gerhard. Vernetzung ist aus meiner Sicht das A und O für politisch aktive Menschen. Es ist nicht leicht. Man wird in der Kooperation mit anderen Gruppierungen immer wieder Abstriche machen müssen. Man muss versuchen, einen Konsens zu finden, wobei man bestimmte Prinzipien auch nicht aufgeben darf, aus meiner Sicht. Also ich kann beispielsweise nicht mit einer Gruppierung zusammenarbeiten, die erklärt, Flüchtlinge müsste man abschieben. Das auf keinen Fall. Ich finde es auch wichtig, dass man bei dieser Arbeit versucht, diejenigen, die beispielsweise von der Asylpolitik direkt betroffen sind, nämlich die Flüchtlinge, nicht nur als Opfer zu sehen, sondern ebenfalls als Kooperationspartner, mit denen es gemeinsam gilt, Interessen zu formulieren und Interessen durchzusetzen. Und das möglichst breit, möglichst bunt. Und ich gebe dir auch recht, die Position, dass irgendeiner dann federführend sein soll, die Speerspitze der Bewegung spielen möchte, ist eine Vorgehensweise, die in der Vergangenheit schon sehr oft in dieser Gasse geführt hat.
Ja, also ich kann jetzt eigentlich nur aus meiner Position raus sprechen, was eben so eine klassische Antifa-Gruppensozialisation ist. Von daher bin ich der Meinung, dass dagegen so Kameradschaften und die NPD natürlich hervorragende Arbeit teilweise geleistet wurde. Also gerade in Mannheim, wo der NPD-Kreisverband ja absolut in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Aber gerade jetzt im Umgang mit so einer neuen rechten Bewegung, wie wir sie jetzt haben, stößt man da halt ganz, ganz klar an die Grenzen. Also so einen klassischen Kameradschaftsnazi konnte man einfach gesellschaftlich isolieren und ihm in gewisser Weise so das Leben zur Hölle machen. Und er hat meistens ein Flugblatt und im schlimmsten Fall noch eine Backpfeife gereicht. Bei so AfD-Mitgliedern zum Beispiel greift das eben nicht mehr, weil das halt keine versoffenen Nazi-Skinheads sind, sondern die samstags ordentlich die Straße kehren, ihre Nachbarn grüßen und ja nur so ein bisschen was gegen die Ausländer haben. Da führt halt eben so ein Farbei an der Hauswand eher zu einer Solidarisierung mit den AfD-Leuten. Was halt meiner Meinung nach stattfinden muss, ist so ein Umdenken im Umgang mit der AfD. Wie das allerdings konkret aussehen soll, kann ich tatsächlich nicht sagen. Was eine Lösung meiner Meinung nach tatsächlich sein kann, ist einfach einer starken rechten Bewegung, eine starke linke Bewegung entgegenzusetzen. Und dafür muss aber auch natürlich diese Linke auch mal über ihren Schatten springen. Und aufhören, so eine auf Distinktion bedachte Szene zu sein und eben versuchen, tatsächlich in irgendwelche gesellschaftlichen Kämpfe zu intervenieren. Sei das jetzt diese Räumungen um die GBG-Häuser oder in der um den Stellenabbau bei GE oder also nur so zwei Beispiele mal zu nennen.
Also da redest du mir auch aus dem Herzen, ja? Die linke Bewegung stark zu machen und da Brücken zu schlagen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und das, was mit der Antifa jetzt gesagt wurde, ich habe das auch live erlebt, dass es einfach komplett nach hinten losgeht. Ja. Wenn man also dann vor einer Veranstaltung steht und blockiert und pöbelt auch Leute an, die entsprechend da rein wollen und später stellt sich raus, die hatten mit der AfD überhaupt nichts zu tun, dann ist und das verbreitet sich dann auch noch im Netz, dann ist das ganz furchtbar, weil das genau das Gegenteil bewirkt. Und wir haben ja einige Aktionen in der Richtung gemacht und da gibt's einfach Grenzen, die man jetzt respektieren muss, um da wirklich produktiv zu sein in der Antwort auf die AfD. Man muss wissen, was treiben die da? Wie sind da die Schwierigkeiten, die sie selbst haben? Da kann man vielleicht noch helfen, dass die Schwierigkeiten größer werden. Da gibt es Möglichkeiten, über die ich jetzt hier nicht sprechen werde. Aber darüber hinaus ist es so, dass man auch gucken muss, was machen die für Veranstaltungen, welche Leute gehen dahin. Man muss das sehen, man muss sich das anschauen, muss gucken, dass da Leute drin sind, die mitkriegen, was verbreiten die da, damit man entsprechend auch seine eigenen Argumente dagegen stellt. Aber es ist insofern nicht einfach, weil die stellen sich auch nicht. Also ich habe ja den Rüdiger Kloß schon eingeladen auch zum Diskutieren und eine Schule auf der Schönau hat die Kandidaten, die bei der Landtagswahl im Nordwahlkreis kandidiert haben, eingeladen zu der Diskussion. Die kamen alle außer aber die AfD. Und die dann mal bei ihren Argumenten zu stellen und Leute im Saal zu haben, die dann sehen, dass man sie entlarven kann, ist ganz schwierig. Ich sehe fast unmöglich. Im Parlament bringt es auch nichts, wenn man sich mit den die Landtagssitzung mal anguckt. Da macht es auch keinen Sinn, sie zu entlarven. Und die Leute, die wählen, gewählt haben, die sind auch nicht alle bereit, das lauten Deutsch zu sagen, wenn man sie anspricht. Was aber ja schon läuft, es gibt ja auch eine Initiative, die hier jeden Samstag am Paradeplatz einen Infostand macht und entsprechend mit den Leuten diskutiert und versucht auch mit denen ins Gespräch zu kommen, die sie beschimpfen. Das sind Mittel und Wege, die man auf jeden Fall fortsetzen muss. Und solche Kongresse, wo man gemeinsam überlegt, welche Mittel und Möglichkeiten haben wir noch und wie können wir die Reihen enger schließen, die sind ganz wichtig und unterstützenswert.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, wie ich eben gehört habe, dass ihr den Stadtjugendring beispielsweise hier mit einbindet. Das finde ich sehr wichtig, auch wenn im Stadtjugendring sehr verschiedene Gruppierungen sind und das sicherlich nicht leicht ist. Ich finde sehr wichtig, dass man nicht nur auf die rechten Gruppierungen reagiert. Das kann in sehr unterschiedlicher Weise passieren. Es kann durchaus angebracht sein, dass Nazi-Aufmärsche weiterhin blockiert werden. Es kann sein, dass man versucht, der AfD argumentativ entgegenzutreten. Es ist aber auch wichtig, dass man selbst ein Konzept entwickelt, wie kann man gesellschaftlich nachhaltig und kontinuierlich aufklären. Ich denke, dass die Arbeit beispielsweise in Schulen sehr wichtig ist. Wir haben das in Worms versucht und werden das auch weiterhin versuchen, indem wir Gesprächsangebote machen für Schülerinnen mit Flüchtlingen zusammen, bei der beispielsweise die Frage erörtert wird, aus welchen Gründen sind diese Menschen geflüchtet, warum sind sie hergekommen, auf welchem Weg sind sie hergekommen, wie ist ihr Leben hier in Deutschland. Wir werden Veranstaltungen machen zur Frage, welche globalen Fluchtursachen gibt es. Wir haben einen Informationsabend gemacht zum Thema Afghanistan, wie ist die Situation dort. Wir werden auch Informationsabende machen zu anderen Ländern, beispielsweise Somalia, Eritrea, und hoffen, dass auf diese Weise sowohl das Gespräch mit den Flüchtlingen und den Einheimischen zustande kommt, als auch mit Vorurteilen aufgeräumt werden kann.
Ich hätte vielleicht noch einen wichtigen Aspekt, der ja auch dazu führt, dass ja Leute mit ihren Vorurteilen bestärkt werden. Was wir in Mannheim ja geschafft haben, dass hier eigentlich keiner mehr auf die Straße geht, der rechts unterwegs ist. Das ist ja schon mal ein großer Erfolg. Was wir aber nicht geschafft haben, ist zu differenzieren, sozusagen, was da in migrantischen Kreisen passiert. Wir haben immer eine breite Schulter gemacht, haben uns vor die Migranten gestellt, auch vor die Geflüchteten sowieso. Aber was da los ist in den einzelnen islamischen Gemeinden, da haben wir oft wenig drauf geschaut oder ungenau drauf geschaut. Und wir müssen einfach feststellen, dass wir da auch Nationalisten haben und dass wir da auch Faschisten haben. Da ist die MHP hier aktiv, die Grauen Wölfe sind aktiv. Und das sind auch Vereine unterwegs, die alles andere als demokratisch sind und die sehr fragwürdig auch unterwegs sind. Jetzt ist ja gerade die Satzung von der DTIP geleakt worden. Wenn man sich die anguckt, dann sagt das auch schon sehr viel. Und ich glaube, auch darüber muss offen geredet werden, auch in linken Kreisen. Dass wir nicht sozusagen alles abdecken, was da passiert und sozusagen auch Vorschub leisten den Vorurteilen, die schon existieren, sondern da auch drauf gucken und da auch rechts und links deutlich unterscheiden lernen.
Da gebe ich dir völlig recht. Das ist dringend notwendig. Beispielsweise haben wir in Worms ebenfalls das Problem mit den Grauen Wölfen. Wir haben aber auch Probleme mit der Gülenbewegung, die es wahrscheinlich auch hier in Mannheim geschafft hat, diverse Bildungseinrichtungen in Anführungszeichen zu installieren und über diesen Weg ihre Indoktrination zu betreiben. Da muss man genau hingucken und da muss man auch wirklich warnen davor, vor naivem, multikulturellem Verständnis. Das hilft nicht weiter, das kann Probleme geben.
Willkommen zurück bei Iltis in Bermudas. Ihr hört uns in Mannheim unter 89,6 MHz und in Heidelberg unter 105,4 MHz. Was ist unser Verhältnis zum Staat und zur Polizei und welche Rolle spielen denn staatliche Strukturen dabei? Angelika.
Ja, also wenn ich mir angucke, wie die Flüchtlingspolitik in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren aussieht, muss ich feststellen, dass dieser Staat, dass diese Bundesregierung alles tut, damit Flüchtlinge draußen bleiben. Zwischen 2014 und 2016 sind insgesamt 10.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Das ist ein Ergebnis der Abschottung der Festung Europa, an der die Bundesregierung ihren großen Anteil geleistet hat. Wir haben eine Asylrechtsverschärfung erlebt in den vergangenen Monaten, die beispiellos ist. Diese Maßnahmen wirken sich auf unsere Freunde aus verschiedenen Ländern aus in enormem Maß. Wir erleben zunehmend Abschiebungen. Wir haben jetzt im Dezember die Abschiebung von 38 Afghanen in ein Land erlebt, in dem sie der Tod erwartet. Wir können in diesem Bereich natürlich nicht das Zusammenspiel mit der Polizei betreiben, sondern im Gegenteil, wir versuchen, Flüchtlinge vor polizeilichen Übergriffen bzw. vor Abschiebung zu schützen. Das bringt uns notwendigerweise in den Widerspruch zu diesem Staat.
Ja, daran anknüpfend vielleicht auch noch einfach aus einer anderen Perspektive nochmal die Rolle von staatlichen Strukturen angesprochen. Und zwar lässt sich ja zumindest mal in Sachsen ganz klar beobachten, dass die Linie der regierenden CDU ja ganz klar ihr Feindbild in der linken Zivilgesellschaft ausgemacht hat und die teilweise mit völlig absurder Repression überhäuft. Das spielt natürlich den Rechten enorm in die Hände. Also zum Beispiel letzte Woche ist Tim, der bei den Auseinandersetzungen um diesen Nazi-Aufmarsch in Dresden 2011 da quasi angezeigt wurde, ist jetzt vor einer Woche freigesprochen worden letzten Endes, nachdem jahrelang quasi gegen ihn prozessiert wurde. Dann gab es ebenso ewig lange 129a-Ermittlungen, also Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen eine frei erfundene Antifa-Sportgruppe und eben massive Eingriffe in die Privatsphäre von den Beschuldigten. Und zeitgleich lässt eben die Bundeszentrale für politische Bildung ihre Räumlichkeit von Pegida nutzen. Und der Bürgermeister von Bautzen lässt eben militante Neonazis, vor ein paar Tagen noch Jagd auf Geflüchtete machen, lädt die zum Kaffeekränzchen ein und legitimiert dadurch ihren Rassismus als eine legitime Meinung. Also dieses Draufhauen bei allem, was irgendwie links erscheint und das Hofieren von alles, was nach empörtem Bürger aussieht, lässt halt einfach auch auf ein großes Problem in einem staatlichen Demokratieverständnis schließen. Und das spielt den Rechten natürlich auch klar in die Hände. Also,
ja, das ist natürlich, sind auch Reaktionen, die solche Dinge planen, organisieren und durchführen, haben auch Argumente. die Argumente sind die, dass man sozusagen den Rechten den Wind aus den Segeln nehmen möchte, was natürlich kompletter Quatsch ist, denn im Prinzip liefert man dann weiteres Futter dafür. Und das ist das Spiel, was auch die CSU ja versucht zu treiben und das alte Spiel rechts von der CSU und der CDU darf es keine Partei geben. Das ist ja mittlerweile sozusagen ad acta zu legen, aber man versucht natürlich immer wieder diese Flanke sich zu holen und dementsprechend kommen auch Beschlüsse, Asylverschärfungen, Abschiebungen etc. zustande. Das macht der Herr Strobel in Baden-Württemberg aus diesem Grunde und er will sich ja auch bundesweit entsprechend profilieren mit seinem Innenministerium Baden-Württemberg und das ist natürlich eine Katastrophe, ist gar keine Frage. Es ist ein Aspekt, warum es wichtig ist, auch im Parlament unterwegs zu sein und innerhalb des Parlaments dafür zu sorgen, dass solche Dinge immer weniger möglich sind, ja, dass die parlamentarischen Mehrheiten sich auch in den nächsten Jahrzehnten entsprechend verändern, damit man ja Fortschritte erzielt und solche Dinge nicht mehr passieren können. Wir pflegen ja in Mannheim eigentlich einen ziemlich kooperativen Umgang, wenn wir ja auch Aktionen machen mit der Polizei. Ich glaube, das hat mit auch zum Erfolg in Mannheim beigetragen, dass man immer versucht hat, da kooperativ zu sein und mit denen zu reden vorher. Aber das hat natürlich seine Grenzen, das ist ganz klar.
Also ich glaube auch, man darf das natürlich jetzt nicht pauschalisieren und grundsätzlich in allem, was irgendwie nach Staat oder nach Vertreter vom Staat aussieht, als Feindbild ausmachen. Obwohl ich trotzdem der Meinung bin, dass man weiß, wo die Polizei zum Beispiel im Zweifelsfall stehen wird. Trotzdem finde ich auch, dass so ein pragmatisches Verhältnis eben zu so statischen Institutionen absolut sinnvoll sein kann. Also wenn ein AfD-Mitglied gegen bestehendes Recht verstößt und sich volksverhetzend äußert, so kann es natürlich nicht schaden, die Leute anzuzeigen. Also allein der Papierkram und die Anwaltskosten finde ich es eben wert, die Karte auch zu spielen. Also alles, was denen irgendwie schadet in irgendeiner Form, kann auch erstmal nicht so falsch sein.
Ich denke, es ist noch eins wichtig, wenn man mit der Polizei kooperiert oder wenn man versucht, Absprachen zu treffen, beispielsweise bei Aufmärschen von Neonazis, dann wird die Polizeiführung nachgucken, wer steht hinter uns. Wenn das nur einzelne Politiker sind, die diese Absprachen treffen wollen, hinter denen aber nicht eine Bewegung steht, dann wird man nicht unbedingt sich an diese Absprachen halten, beziehungsweise diese Absprachen erst gar nicht eingehen. Wir haben in Frankfurt am Main erlebt, wie die Polizei die AfD durchprügelte. Das heißt, nicht die AfD wurde geprügelt, sondern die Gegendemonstranten, wie man ihnen wirklich versucht hat, Raum zu geben und ihre Kundgebung zu schützen gegen die Linken. Das war erschütternd. Ich habe das auch erlebt in Worms, wo es Absprachen gab von Vertretern des Stadtrates mit der Polizei, die darauf angelegt waren, dass man den Marsch der Neonazis durch die Stadt ermöglicht hat. Also da muss man wirklich gucken, welche Kraft hat man, wer steht hinter einem. Dann muss man sehen, ist eine Absprache unter diesen Bedingungen möglich oder sollte man das unter Umständen dann vielleicht doch erst nochmal lassen.
Also das ist schon so, wie Andreas auch sagt, das hier zu verallgemeinern ist sicher nicht hilfreich, weil, wie gesagt, unsere Erfahrungen in Mannheim sind da ganz andere. Aber ich sehe das natürlich auch schon so wie du, Angelika, dass man genau drauf gucken muss und dass es keinen Sinn hat, wenn vorne zwei Parlamentarier stehen und haben Absprachen getroffen und dahinter gibt es keine Klarheit darüber oder es wurde nichts in diesem Bündnis, was da aktiv ist, vereinbart. Deswegen ist es ja ganz wichtig, dass man eine Ebene findet, auf der die verschiedenen Protagonisten, die da unterwegs sind gegen rechts, auch miteinander reden, miteinander kommunizieren. Und da, glaube ich, kann man noch eine ganze Menge tun, damit man da besser wird und auch sozusagen gemeinsam agieren kann bei solchen Aktionen.
Ja. Und diese Diskussion untereinander darf keine punktuelle sein, keine einmalige, sondern das muss kontinuierlich passieren.
Ganz meine Meinung.
ABS-Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Und ihr habt gerade etwas gehört aus Mannheim, da ging es um rechtsextreme Angriffe und auch rechtsextreme Parteien, die sich organisieren. Das war jetzt eine Meinung, Theorie, und zwar ist das vom Freien Radio. Diese könnt ihr auch auf euren Computern auch mal ansteuern und vielleicht findet ihr auch da Berichte, die euch interessieren. Das ist freies-radio.net. Da könnt ihr auch natürlich über andere Berichte, ja, was so das Arbeit, Bildung und Soziales hier im Rhein-Main-Gebiet und bundesweit so geschieht. Vor allem möchte ich gerne jetzt nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich vom ABS-Magazin auch unsere Sendung nach der Sendung meistens auf unserer Webseite absmagazin.de so also einen Podcast haben und da könnt ihr alles nachhören. Antifa-united.com, das ist eine Webseite und dazu gehören jetzt auch ein paar Menschen dazu, die am kommenden Samstag eine Demo machen. Und ich habe mir jetzt drei Menschen, die auch ein bisschen in der Organisation, im Netzwerk drin sind, eingeladen. Das ist einmal hier die Anna. Hallo Anna.
Hi.
Dann habe ich den Arthur. Sehr gegrüßt, Arthur.
Hallo.
Und Diana, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid.
Ja, hi.
Ja, es geht um eine ganz aktuelle Veranstaltung. Es wird eine Demonstration geben am kommenden Samstag, den 25. Aber bevor wir da hingehen, würde ich jetzt einmal gerne wissen, was ist der Grund eigentlich, dass ihr die Demo jetzt macht? Worum geht's eigentlich hier in der Stadt Frankfurt? Und warum macht ihr das?
Also ich kann erstmal kurz erzählen, wer wir überhaupt sind und wo wir herkommen. Also wir sind von Antifa United Frankfurt, kurz auf. Wir sind ein Zusammenschluss aus Menschen, Gruppen und Einzelpersonen, die in Hessen schon seit geraumer Zeit antifaschistische und linksradikale Politik machen. Da sich emanzipatorische Politik im Rhein-Main-Gebiet traditionell auf Frankfurt zentriert, haben wir uns hier im Januar 2016 zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen AfD oder türkische Faschos oder jede andere Form von faschistischen Strukturen vorzugehen. Das ist leider nicht erst seit neuestem so. Mhm. Vielleicht können wir ja kurz mal auflisten, was Gerne. In Frankfurt so passiert ist in letzter Zeit. Also in Rödelheim gab es im November 2016 einen Übergriff auf eine jüdische Gedenkstätte. Die Gedenktafeln wurden mit NS-Propaganda beschmiert. Diese Aktion ist deshalb so schlimm, weil es sich hier nicht um neurechte Ideologien handelt, sondern um traditionellen Antisemitismus. Mhm. Das Bedienen an nationalsozialistischen Inhalten zeugt davon, dass diese Menschen nicht aus deutscher Geschichte gelernt haben und das können wir so nicht hinnehmen.
Es gab letztes Jahr zwei Brandanschläge auf Unterkünfte, wo größtenteils Roma gelebt haben. Das war einmal im September in Fechenheim, da wurde ein Brand in einem größtenteils von Roma bewohnten Haus in Fechenheim gelegt. Da wurde zum Glück niemand verletzt und der letzte Angriff war am 2.12. in Heddernheim, da wurde auf provisorische Unterkünfte unter einer Brücke unter der Rosa-Luxemburg-Straße ein Brandsatz geworfen und ein Zeuge hat da noch drei Personen flüchten gesehen. Also es gibt auch Nazi-Strukturen oder zumindest rassistische und rechte Strukturen in Hessen, die nicht davor zurückschrecken, Brandanschläge direkt auf Menschen zu begehen und deren Leben zu gefährden. Und das ist in Frankfurt dann in den letzten Jahren doch ein bisschen was Neues, da solche Angriffe in Frankfurt in den letzten 10 Jahren eher sehr wenig vorgekommen sind und sich das Nazis nicht rausgenommen haben. Mhm. Bei den Anschlägen gab es jetzt, glaube ich, keine veröffentlichten Ermittlungsergebnisse, aber bei einem Angriff auf Project Shelter, wo wir gleich auch nochmal drauf eingehen wollten, hat die Staatsanwaltschaft beispielsweise eine Belohnung auf die Ergreifung oder auf Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ausgesetzt, um da nochmal ein bisschen zu demonstrieren, dass sie schon da hinterher sind, um solche Angriffe zu verhindern. In der Regel ist es so, wie es in ganz Deutschland bei so Sachen ist, dass es eher von der Polizei verharmlost wird und die rassistische Motivation der Tat gar nicht direkt in Betracht gezogen wird, obwohl es offensichtlich ist.
Projekt Shelter, was ist da genau passiert?
Ja genau, du hattest es ja eben schon angesprochen. Am 8.12. Gab es in Bornheim einen Angriff auf das Café von Project Shelter. Das ist eine Initiative, die sich vor allem für ein selbstverwaltetes Zentrum für obdachlose Migrantinnen einsetzt, wo auch viele Geflüchtete selbst in dem Projekt mit aktiv sind. Und dort wurden eben Fenster eingeschmissen und mit einem Feuerlöscher wurde dann Teerfarbe in die Räumlichkeiten rein versprüht. Die ganze Inneneinrichtung war damit am Arsch. Erst Anfang Januar hat das Café wieder eröffnen können. Also die Belohnung lag auf 500 Euro, glaube ich. Es gab eben ein Bekennerschreiben, wo auch die rassistische Motivation dann ganz klar wurde, mhm. wo auch weitere Drohungen gegenüber den Aktivistinnen ausgesprochen wurden, die da aktiv sind.
Die Zahl der rassistischen Angriffe auf Geflüchtete oder Unterstützerinnen oder Unterkünfte in diesem Jahr, also sprich 2016, sind doch einmal richtig gestiegen und zwar über 900 registrierte Vorfälle.
ABS-Magazin.
ABS-Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Wir haben eine große Zahl an Menschen, die hier angekommen sind aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Motivationen. Die einen mussten flüchten, die anderen sind aus wirtschaftlichen Gründen auch hier nach Europa gekommen. Ihr habt aber eine Aktion gestartet. Also es geht jetzt um die Aktion am Samstag und das ist eine Demonstration. Die geht wo los? Was wird da genau passieren? Welche Gespräche, Vorträge und Kundgebungen können die Zuhörerinnen, wenn sie vor Ort sind, erwarten?
Also die Demonstration am Samstag geht um 16 Uhr am Südbahnhof los und wir werden dann zusammen durch die Innenstadt ziehen, um halt ein entschlossenes Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass Frankfurt eine sehr weltoffene Stadt ist und wir das gerne bewahren möchten und das ausbauen möchten und weiter dafür sorgen, dass Frankfurt eine emanzipatorische und weltoffene Stadt für alle sein kann und dass Nazis da nichts zu suchen haben. Es wird von den verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen aus dem Bündnis Redebeiträge auch zu Sexismus geben und von Shelter wird es auch nochmal zu ihrer Arbeit einen Redebeitrag geben. Jetzt in den letzten Wochen gab es verschiedene inhaltliche Veranstaltungen, beispielsweise über Nazi-Strukturen in Hessen. Es wurden Filme über Nazi-Parteien in Hessen in den 90er Jahren gezeigt und auch jetzt nochmal eine kleine Veranstaltungsankündigung. Am Freitag vor der Demo findet ab 19 Uhr im Café Kotz, genau, eine Diskussionsveranstaltung mit Antifaschistinnen aus Ostdeutschland statt. Die stellen so ein bisschen eine Koordination von Antifa-Gruppen in Ostdeutschland vor und wie da so in Zeiten des Rechtsrucks in Deutschland die antifaschistische Arbeit aussieht. Und dann werden wir auch nochmal letzte Infos zur Demo und so ein bisschen ein Warm-up geben, damit wir dann am Samstag alle zusammen starten können.
Das ist ja eigentlich unter dieser Kampagne Make Racists Afraid Again. Das ist eigentlich eine US-amerikanische Bewegung. Ist das auch so ein bisschen das Weiterführen dieser Bewegung? Und vielleicht nochmal etwas dazu, was wird da genau gemacht oder was sind vielleicht eure Absichten auch?
Ja, also wir haben den Titel Make Racists Afraid Again aus den USA übernommen, das stimmt. Das ist dort eine Bewegung, die als Reaktion auf die Wahl Trumps entstanden ist. Und wir haben eine Kampagne mit demselben Titel angefangen, mit der wir Menschen dazu aufrufen möchten, sich gegen Rassistinnen und Rassisten zu stellen. Mit allen möglichen Ideen, die den Menschen einfallen, von kleinen Aktionen über Vorträge bis hin zu Partys, ist alles dabei. Das Ganze findet autonom statt, also jeder kann einfach mitmachen. Das ist der Sinn unserer Kampagne.
Ihr seid ja unter der Kampagne gegen Nazi-Terror und Rassismus und diese Kampagne heißt Make Racists Afraid Again. Was war der Grund, euch dazugesellen? Was gibt euch das und in welche Richtung arbeitet ihr?
Also, wir haben die Kampagne Make Racists Afraid Again hier als hessenweiten Aktionsmonat gestartet. Wir haben den Titel aus Amerika übernommen. Dort hat sich eine Bewegung, die als Reaktion auf Trumps Wahl entstanden ist, auch so genannt. Und wir wollten damit aufzeigen, dass wir das Sicherheitsgefühl der rechten Strukturen hier in Hessen und überall anders stören möchten. Es ist nicht in Ordnung, dass diese Menschen sich sicher genug fühlen, um wie in den vorhin genannten Beispielen, agieren zu können.
Also auch hier in unserer Stadt.
Ja, und im Zuge dieser Kampagne organisieren wir verschiedene Vorträge. Es gibt direkte Aktionen, es gibt Dokumentationen, die ausgestrahlt werden. Wir möchten einfach einen Wissensaustausch unter den Menschen anstacheln und dafür sorgen, dass die Leute sich mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Also die Idee dahinter ist eben auch, über Nazi-Strukturen zu informieren und ihnen damit auch ein wenig Angst zu machen. Zum Beispiel gab es Outings von AfD-Mitgliedern, sowas würde ich mal dazu zählen, Vorträge eben, wie schon angesprochen, über Nazi-Strukturen, um einfach klarzumachen, dass sie nicht ungesehen sind, um das im Beispiel von den Outings auch in ihrer Bekanntschaft und in ihrem Umfeld deutlich zu machen und zu zeigen, dass wir keinen Platz für sie haben in dieser Stadt.
Wenn ich jetzt an Netzwerk denke, ich meine, klar, das ist jetzt sehr regional hier, Wie arbeitet ihr? Sind da auch Nordhessen dabei, bundesweit? Was gibt es so in Europa, ob jetzt Italien, Griechenland, Frankreich, Spanien, Holland, Schweden? Arbeitet ihr mit denen? Habt ihr da auch andere, sage ich mal, Feedbacks oder Erfahrungswerte?
Die Kampagne ist jetzt erstmal nur hessenweit und auch teilweise noch Gruppen aus Mainz sind auch noch im Bündnis unterwegs. Größtenteils beschränkt sich das auf Hessen. So bundesweit gibt's da die NICA-Kampagne. Das steht für Nationalismus ist keine Alternative und wurde 2014, glaube ich, gegen den Wahlkampf der AfD gegründet. Dort sind auch Gruppen aus dem linken Spektrum aus ganz Deutschland aktiv und tauschen sich auch international und europaweit über Erfahrungen aus. Ob es da Bündnisse gibt, da wüsste ich jetzt nur das No Border Camp, was letztes Jahr wieder in Thessaloniki stattgefunden hat, wo sich Aktivistinnen dann aus ganz Europa vernetzt haben und darüber gesprochen haben, wie Mensch Geflüchtete unterstützen kann und wie Mensch sich auch gegen rechte Strukturen stellen kann, für die das ja auch relevant ist.
Der Samstag, Auftakt 16 Uhr, habe ich jetzt hier am Südbahnhof. Geht es los? Wohin geht die Demo? Durch die Stadt? Hier schon eine Route?
Also die ganz genaue Route kriege ich jetzt, glaube ich, nicht aus dem Kopf vorbei. Aber wir werden ein Stück durch Sachsenhausen laufen, dann über die Flösserbrücke und an der Konstabler Wache vorbei. Enden wird das Ganze dann am Willy-Brandt-Platz. Ich denke, also dadurch, dass es eine relativ lange Route ist, kann es schon sein, dass wir 2-3 Stunden unterwegs sein werden. Und uns geht es an dem Tag darum, eine bunte und entschlossene Demonstration zu machen und deutlich zu zeigen, was wir von Rassismus und Rassistinnen in unserer Stadt halten.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr seid hier beim ABS-Magazin 91.8 Megahertz und zwar Radio X ist auch im Kabel 99.85. Ja, hört mal rein. Vielleicht gibt es ja auch für euch hier ein paar Worte, die wichtig wären. Meine Gäste sind heute von Antifa United Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wart. Ja, von Antifa United Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass ihr hier bei uns seid.
Das ist der 25.
Am Südbahnhof.
Ja, genau. Kommt vorbei, bringt eure Freundinnen mit und kommt am besten nicht alleine. Und damit wir einen gemeinsamen, starken Ausdruck gegen Rassismus, Sexismus und jegliche anderen Formen der Diskriminierung setzen können.
Das war jetzt das ABS-Magazin. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei Jana, bei Arthur und bei Anna, dass ihr hergekommen seid, um uns zu berichten, was so hier in Frankfurt los ist. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, wünsche euch viel Erfolg für den Samstag. Bis dahin. Ciao.
Vielen Dank.
Vielen Dank eben.
Ciao.